Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Stefan Orner.
SWR 1 Leute der Woche. Der Spiegel hat Rolf Seelmann-Eggebert mal als, hat ihm einen ziemlich platten Titel gegeben. Das Magazin hat ihn nämlich als Königsfritzen bezeichnet. Damals, als er anfing, da gab es den Posten als Berichterstatter der europäischen Königshäuser einfach noch nicht. In SWR 1 Leute bei Nicole Köster, da hat er erzählt, wie er über einen Reporterjob am Königshaus zu dieser Aufgabe kam.
Das war eine Institution, die Ehren ist, die eine weit über 100-jährige Geschichte hat und die für das Land in Großbritannien eine wichtige Rolle spielt. Und da habe ich dann einfach gesagt, wollen noch mal sehen, wie weit uns die Königshäuser dran lassen, insbesondere das britische Königshaus. Und das lief dann also eine ganze Weile, bevor es überhaupt dazu kam. Aber es lief jedenfalls am Ende. Und so bin ich dazu gekommen. Ich hatte den Eindruck, wir in Deutschland wissen über die Funktion des englischen Königshauses so gut wie nichts.
Aber wenn Sie gerade sagen, ja, wollen mal gucken, wie weit die uns ranlassen. Die Queen gibt ja keine Interviews. Sie schreiben dann von einem, was sie gegeben hat, zum 50. Jahrestag des Kriegsendes. Wie hat die Queen, das liest sich nämlich auch sehr spannend, wie hat sie damals 1945 das Kriegsende erlebt?
Sie hat überwiegend auf dem Balkon des Buckingham-Palastes gestanden, zusammen mit ihrer Schwester Margaret und den Eltern. Dann hat sie offenbar den Wunsch geäußert, es wäre so schön, mit den ganzen Engländern, die draußen vom Buckingham-Palast tanzten, die ganze Meile entlang, war ja ein riesengroßes Volksfest da im Mai 45. Und der Vater hat gesagt, okay, ihr habt ohnehin wenig von der Welt bislang gesehen, geht mal los. Und dann waren zwei Gardeoffiziere dabei, die sie begleiteten. Und dann haben sie also wohl 2-3 Stunden außerhalb der Mauern des Buckingham-Palastes verbracht, haben ihren Champagner irgendwo getrunken, haben getanzt, haben sich die Mütze wahrscheinlich noch tiefer in die Stirn gezogen, um nicht erkannt zu werden. Jubel, Trubel, Heiterkeit.
So eine Situation hat es für die Queen wahrscheinlich nie wieder gegeben, so inkognito auch mal unterwegs zu sein.
Inkognito kaum, aber sagen wir mal, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, das ist auch lange Zeit, solange sie Königin ist, nicht passiert. Heute als Großmutter und Urgroßmutter ist sie da viel leichtfüßiger, habe ich den Eindruck. Lacht sie auch mal wirklich ein breites Lächeln, unterhält sich mit Leuten, ohne darauf zu warten, angesprochen zu werden oder so. Hat sich verändert, und zwar zum Guten hin, wie das eben bei Müttern und Großmüttern häufiger ist. Entschärfte Mütter und süße Großmütter und Urgroßmütter.
Sie meinen die Gelassenheit des Alters. Aber wie ist es, wie politisch ist die Queen? Beispielsweise Thema Brexit. Mischt sie sich da vielleicht hinter den Kulissen doch ein?
Also ich wünschte mir das sehr. Ich wünschte mir sogar, dass sie sich sozusagen unter Verstoß gegen die britische Verfassung einmischte, weil wir ja sehen, wie schwierig die Lösung dieses Problems ist. Sie darf sich natürlich nicht einmischen. Ich habe den Eindruck, sie gibt so Hinweise. Sie hat zum Beispiel bei der Thronansprache, die sie vor kurzem gehalten hat, eben nicht ihr schweres Ornat angehabt und die Krone und ist nicht im Parlament in dieser Art und Weise in Erscheinung getreten, sondern in einem hellblauen Kleid mit einem Hut, der auch blau war und ein paar goldenen Glöckchen dran. Und das ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, unter den Fahnen, die Fahne der Europäischen Union. Und sie hat auf die Art und Weise signalisiert, vielleicht, das hat ja keiner bestätigt, aber signalisiert, dass sie mit der Europäischen Union im Unterschied zu ihrer Regierung doch eine Menge anfangen kann.
Rolf Seelmann-Eggebert, eine Institution in Sachen royale Berichterstattung, war am Montag zu Gast in SWR 1 Leute. Und wenn man so lange im Geschäft ist wie er, dann wird man auch irgendwann selbst so ein bisschen zum Promi. Neulich war er in den Schlagzeilen. Und zwar damit, dass er der schwedischen Kronprinzessin Victoria immer Marzipan mitbringt. Nicole Köster hat ihn gefragt, setzt er als Medienprofi solche Nachrichten bewusst?
Dass das überhaupt rausgekommen ist, wundert mich sehr. Ich stand vor der ganz simplen Situation, wir machten ein Porträt von ihr und das ist eine sehr hübsche Geschichte geworden. Aber was bringt man denn einer Prinzessin mit, die zukünftige Königin ihres Landes sein wird? Also sicher kein Klunker, kein Blumenstrauß eigentlich. Man weiß, dass überall im Palast Blumensträuße stehen. Und da fiel mir ein, also als Norddeutschen, da gibt es doch in Lübeck irgend so etwas, was mit süßen Zungen und so zu tun hat. Und dann habe ich einfach ein kleines Päckchen, will ich auch gleich sagen, ausgeschlossen ist auf die Art und Weise der Bestechungsversuch, ein bisschen Marzipan mitgebracht und merkte bei der Gelegenheit, dass sowohl die Pressechefin der Kronprinzessin wie auch die Kronprinzessin selber da einen Sweet Tongue hatten, eine süße Zunge, und das gern gemocht haben. Das habe ich ein paar Mal im Leben gemacht und irgendwie ist es rausgekommen. Und ich hoffe, keiner kommt auf die Idee und sagt, das war aber ein Bestechungsgeschenk.
Ja, bei den Gazetten liest es sich dann so, als seien Sie der persönliche Marzipanlieferant der schwedischen Kronprinzessin. Dem ist also nicht so. Was haben Sie denn Lady Di mitgebracht?
Also Lady Di habe ich versucht, jedenfalls ein guter Gastgeber zu sein. Sie war nämlich zusammen mit ihrem Mann für ein paar Tage mal in Hamburg oder für ein paar Tage in Deutschland, darunter auch in Hamburg. Da haben wir uns aus der Affäre gezogen, um es mal so zu nennen, indem wir den beiden geschenkt haben, Puppen aus einem Puppenspiel fürs Fernsehen. Und das hat sie offenbar sehr geschätzt und freute sich, dass sie das mitnehmen konnte. Etwas schwieriger war der Start. Das schwere Auto, das unmittelbar vor der Tür des Norddeutschen Rundfunks parkte, wollte nicht anspringen und die beiden sollten wieder in die Stadt fahren. Also so gibt es unterschiedliche Erinnerungen, aber diese beiden Puppen jedenfalls haben das königliche Paar sehr interessiert.
Haben Sie Prinz Charles auch was mitgebracht oder sind dann immer nur die Damen von Geschenken betroffen?
Also ich finde es schon schwer genug, die Damen mit Geschenken zu erfreuen. Noch viel schwieriger ist es, glaube ich, dann solche Männer, die alles haben, mit Geschenken zu erfreuen. Nein, er hat, glaube ich, von mir nie etwas bekommen, anderes als einen Brief.
Erfordert das Protokoll, dass man etwas mitbringt?
Nein, gut, also ich meine, wenn man jemanden gut kennt, dann macht man das. Wenn man aber jemanden nicht so gut kennt, macht man es eher nicht, weil man sagt, das bedeutet auch wieder Mühe. Derjenige, den man beschenkt, wird dann wieder schreiben wollen oder schreiben müssen, also lässt man es lieber.
Und Sie sagen, nichts anderes als einen Brief hat Prinz Charles bekommen. Ein Brief, inwiefern?
Von mir, darüber rede ich nicht.
Okay, das wäre aber sehr interessant natürlich. Wen haben Sie denn in Ihrer fast 40-jährigen Karriere am häufigsten getroffen?
Also sicher Mitglieder des englischen Königshauses. Es hängt immer von der Größe des Hauses ab. Also das Haus in London kreiert natürlich unendlich viele Geschichten. Zu dem Hause gehören im engeren Umfeld 15 bis 16 Personen, die dann auch für die Königin unterwegs sind, sodass man im Namen der Königin gewissermaßen unterwegs ist und Stories baut. Und sonst natürlich, weil sie uns besonders nahe steht, die schwedische Königin. Denn ich glaube, ein Bürgermeister in Hamburg, ausgerechnet in Hamburg war es, der gesagt hat, Sie sind ja auch ein bisschen unsere Königin, und meinte damit natürlich die Hamburger Königin Silvia.
Sie kennt das Milieu seit fast 30 Jahren und sie hilft Frauen auszusteigen. Mit unserem Gast Sabine Konstabel haben wir diese Woche in SWR1 Leute über Prostitution im Land gesprochen und über die Veränderungen, die Sabine Konstabel in den letzten Jahren beobachtet hat.
Wenn wir heute in ein Bordell gehen, dann finden wir überhaupt keine deutsche Frau mehr, sondern wir finden Frauen aus Rumänien, Bulgarien, aus Ungarn, sehr junge Frauen, Frauen, die nicht davor in der Prostitution gearbeitet haben und die letztendlich nur die Information hatten, geh mal nach Deutschland oder hier in Deutschland ist Prostitution legal, du kriegst Geld und dafür macht der Sexkäufer dann Sex mit dir. Das ist alles, was sie an Informationen haben. Und das ist natürlich extrem fatal, weil diese Frauen innerhalb weniger Wochen hochtraumatisiert sind, weil sie die Situation nicht aushalten, weil sie ganz oft jeden freier Kontakt als Vergewaltigung erleben.
Das heißt also, über diese fast 30 Jahre, die Sie die Prostitution beobachten, ist die Situation schlimmer geworden in Ihrer Zusammenfassung? Ist das so?
Ja, es wird kontinuierlich schlimmer. Es gab eine große Veränderung dann nochmal 2002, als Prostitution liberalisiert wurde. Und dann wurde der Kauf von Frauen zur sexuellen Benutzung in den Markt gestellt und gehandelt, wie Turnschuhe gehandelt werden. Also der Käufer geht dahin, wo er die meiste Leistung zum geringsten Preis bekommt. Und da konnten dann eben Frauen, die so ein professionelleres Verständnis hatten, überhaupt nicht mehr standhalten, weil sie in Konkurrenz standen zu einer 18-jährigen osteuropäischen jungen Frau, die nur eben die Information hatte, naja, ich krieg Geld und der Freier darf dann mit mir machen, eben Sex machen. Was das ist und dass sie da bestimmen kann und dass das eigentlich nicht grenzenlos dann sein sollte, das weiß sie ja gar nicht.
Und deshalb gab es dann vor 2 Jahren, fast auf den Tag genau, ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Am 1. Juli 2017 war das. Welche Vorteile bringt dieses Gesetz?
Naja, also dieses Gesetz entstand erstmal oder die Notwendigkeit, da regulierend in diesen liberalisierten Prostitutionsmarkt einzugreifen, entstand dadurch, dass man gesehen hat, dass die Situation eskaliert. Dass überall Gewalt ist, dass der Menschenhandel zunimmt, dass Zuhälterei eigentlich ein Standard ist, irgendwie, dass Prostitution ganz viel mit Kriminalität und mit Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen zu tun hat. Und dann sagte der Gesetzgeber, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einer Regulierung. Also wir machen Auflagen für Bordelle und wir machen Auflagen für Frauen. Und wir bringen ein bisschen Licht in dieses Geschehen, weil wenn Sie davor gefragt haben, ja, wie viel Prostitution gibt's in Stuttgart, dann gab's Schätzungen oder in Stuttgart in Deutschland von 100.000 bis 400.000. Also es war alles ein einziges riesiges Dunkelfeld.
SWR1 Leute der Woche mit der Sozialarbeiterin Sabine Konstabel aus Stuttgart, die sich fast 30 Jahre mit dem Thema Prostitution beschäftigt, die Frauen mit ihrem Verein Sisters beim Ausstieg hilft und die mit Nicole Köster über ein ganz entscheidendes Gesetz gesprochen hat, das Prostituierten-Schutzgesetz von 2017.
Bordelle müssen gewisse Standards haben. Da müssen Sicherheitsknöpfe in die Zimmer, weil eben Sexkäufer sehr gewalttätig ist, weil Prostitution ein sehr gewaltvolles Leben für die Frauen bedeutet.
Kameraüberwachung auf den Fluren beispielsweise.
Dient der Sicherheit, sagen die Betreiber der Frauen, dient aber durchaus auch der Kontrolle der Frauen, ne, in diesen Bordellen. Dann sagt das Prostituierten-Schutzgesetz, die Frauen müssen sich anmelden und es braucht zwei verpflichtende Beratungs- und Informationsgespräche. Einmal über die gesundheitlichen Belange, womit kann ich mich infizieren, was sind die gesundheitlichen Risiken in der Prostitution und die sind gewaltig. Und zum anderen, wo gibt es auch Hilfe? Und wie ist die Gesetzeslage in Deutschland? Und da ist es dann so, dass die Frauen oft zum ersten Mal hören, dass man hier keinen Zuhälter braucht, dass man das Geld nicht abgeben darf, muss, dass es nicht okay ist, gezwungen zu werden. All diese Informationen, die für viele so selbstverständlich sind, sind für diese Frauen ja total neu und wichtig.
Das klingt doch erstmal ganz gut. Warum sagen Sie dennoch, das Gesetz zeigt nicht die Wirkung, die es haben sollte?
Das Gesetz wurde gemacht, um die Ausbeutung und die Gewalt und den Menschenhandel zu minimieren und einzuschränken, um da zu helfen. Und dieses Ziel erreicht das Gesetz nicht, weil es eben nicht tauglich ist, Menschenhandel zu vermeiden. Wenn man das verhindern möchte, braucht man ganz andere gesetzliche Regelungen. Dann muss man im Strafgesetz was tun und muss der Polizei Mittel geben, überhaupt zugreifen zu können, Zuhälter überwachen und einschränken zu können in ihrer Handlungsfreiheit. Und all das bietet das Prostituierten-Schutzgesetz nicht.
Würden Sie denn so weit gehen und sagen, das Prostitutionsschutzgesetz fördert Menschenhandel?
Nein, das Prostituierten-Schutzgesetz fördert nicht Menschenhandel. Es minimiert ihn aber auch nicht. Es hat viele positive Elemente für die Frauen. Also diese Beratungsgespräche sind total, also ein ganz, ganz wichtiges Element. Dass die Frauen in ihren Bordellzimmern nicht mehr schlafen dürfen, ist ganz wichtig, weil die Frauen eben davor wirklich eingesperrt war in diesen Bordellen. Und der Zuhälter hat dann gesagt, naja, alle 14 Tage darfst du mal einen Tag raus, wenn es dumm lief für eine Frau. Und dass da getrennt wird und dass dann gesagt wird, okay, das Bordell irgendwie ist der Platz, irgendwie da kannst du der Prostitution nachgehen, dann hast du aber auch ein Recht auf Freizeit und auf ein Leben außerhalb der Prostitution. Das ist eine Regelung, die wirklich gut ist. Das Problem ist nur, dass sie nicht umgesetzt wird, weil eben Prostitution ein kriminelles Milieu ist. Und das ist letztendlich nur dadurch zu regulieren oder einzudämmen, indem man kontrolliert und indem man diese Normen, die man beschreibt, auch einfordert und umsetzt.
Thomas Sattelberger gehört zu den erfolgreichsten Personalmanagern der Republik. Er hat fast 20 Jahre für Daimler gearbeitet, 9 Jahre bei der Lufthansa. Er war im Vorstand von Continental und der Deutschen Telekom und jetzt sitzt er seit 18 Monaten für die FDP im Bundestag. als er am Mittwoch Gast war bei Michel Ries. Da hat er natürlich über das politische Aufregerthema des Tages gesprochen. Ursula von der Leyen soll neue EU-Kommissionspräsidentin werden.
Das ist ein typisches politisches Dilemma. Auf der einen Seite gibt es Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Die Menschen glauben, sie wählen die Menschen, die auf den Plakaten sind, die in den Videospots sind. Und dann wird gewählt, es gibt Sieger. Und dann beginnen die Regierungschefs ihr Machtgepokere, ihr Postengeschachere. So, und das ist ein Stück Dilemma Europas. Denn Demokratie auf der einen Seite und alte Machtpolitik der Regierungschefs auf der anderen.
Ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer haben sich heute Morgen bei uns in Guten Morgen Baden-Württemberg zu Wort gemeldet. Hören wir einfach mal in eine der Stimmen rein.
Hier ist Josef Mayer aus Schleidorf. Ich finde es ein Hohn, wie das Geschachere der Politiker wieder weitergeht. Sie haben nichts dazugelernt, obwohl das immer wieder beschwört wird. Die Demokratie sah anders aus. Wir haben gewählt und der Wählerwille ist mal wieder nicht gehört worden.
Welche Wirkung hat dieses Postenschachern auf Dauer gesehen auf die Wählerinnen und Wähler?
Das Postengeschachere hat eine demotivierende Wirkung. Zum einen werden die Menschen apathisch und sagen, ich wähle nicht. Und zum anderen werden die Menschen radikalisiert und sagen, ich wähle ganz rechts außen oder ganz links außen.
Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass da eine Kandidatin in dem Fall aus dem Nichts, aus dem Hut gezaubert worden ist, trauen Sie Frau von der Leyen diesen Job zu?
Ja, persönlich habe ich Frau von der Leyen über lange Jahre kennengelernt, als Familienministerin, als Arbeitsministerin. Sie ist aus meiner Sicht eine Kämpferin, sie ist extrem bodenständig, sie hat jetzt mit dem Verteidigungsministerium eine bockelharte Bürokratie und einen bockelharten Apparat gehabt, mit dem sie gerungen hat. Da ist viel Mist gelaufen, aber ich glaube, es gab kaum einer ihrer Vorgänger, der das besser gemacht hat.
Es wäre ja vielleicht auch schön, wenn eine Frau zum ersten Mal diesen Job bekäme und an der Spitze stünde.
Ja, und das ist doch eigentlich die gute Nachricht, dass Frau von der Leyen, die sollte eine Chance haben. Sie ist seit den 50er Jahren der erste Deutsche und vor allem die erste Frau, die an die Spitze kommt. Und darauf bin ich sehr stolz, muss ich sagen. Da hat dann realpolitisch die Kanzlerin so schlecht nicht taktiert.
Jetzt wird natürlich ganz viel diskutiert. Das Europäische Parlament muss das ja in 2 Wochen auch erstmal absegnen, ja. Was weiß Gott noch nicht sicher ist. Und es rumort jetzt auch wieder in Berlin, in der Bundesregierung. Die SPD findet die Idee, Frau von der Leyen da einzusetzen, vorzuschlagen, nämlich nicht berauschend. Der nächste Koalitionsknatsch steht vor der Tür, Fragezeichen?
Ich glaube nicht. Die SPD klammert sich verzweifelt an ihre Posten. Natürlich gibt's Krach und Ärger, aber vieles ist ja dann vor den Kulissen. Hintendran, glaube ich, wird diese Koalition alles tun, damit sie 2021 sozusagen ein ordentliches Ende hat. In Bayern, wo ich ja zurzeit wohne oder schon länger wohne, sagt man, lebendige Leichen leben länger.
Als langjähriger Manager kennt Thomas Sattelberger die Wirtschaft und ihre Bosse wie kaum ein anderer. Und seit 1,5 Jahren, da hat er als FDP-Abgeordneter auch genaue Einblicke ins Politikgeschäft. Das wollte ich eigentlich sagen. Bei Michel Ries in SWR1 Leute hat er den Vergleich angestellt. Wo geht's denn härter und wo geht's rücksichtsloser zu?
Also in der Politik geht's schon nochmal in kräftigen Tick härter zu.
Woran machen Sie das fest?
Also wenn Sie sehen, wie zum Teil Leute, Politiker, Politikerinnen öffentlich hingerichtet werden, wie Parteien ein Stück vorbereiten, den Sturz oder Teile von Parteien, von führenden Personen, wie an den Stühlen genagt wird. Es ist etwas, was übrigens, um an den Anfang des Gesprächs zu kommen, was die Bürgerinnen und Bürger nicht freut. Denn eigentlich sagen die Bürgerinnen und Bürger, wir wollen Lösungen haben und nicht egozentrik.
Wir haben eben, als Sie von abgesägten Stühlen gesprochen haben, nehme ich an, über den Fall Andrea Nahles gesprochen, die vor gar nicht so langer Zeit abgesägt worden ist, kann man glaube ich schon so sagen, als SPD-Vorsitzende. Wie haben Sie diese ganze Geschichte empfunden?
So wie ich es gerade geschildert habe. Sie hat im Grunde verzweifelt um ihr Überleben gekämpft, während eigentlich in den Hinterzimmern längst entschieden war, dass man sie absägen möchte und möglichst ersetzen möchte, natürlich durch Leute des eigenen Gefallens. Und die Art und Weise, wie das passierte, die war, glaube ich, persönlich sehr demütigend. Jetzt muss man natürlich sagen, Frau Nahles hat mit dem Franz Müntefering viele Jahre vorher Ähnliches gemacht. Also
daran zeigt sich, dass die früheren Täter dann oft auch zum Opfer werden.
Manager arbeiten bekanntlich auch nicht mit Samthandschuhen. Welche Erklärung gibt es aber dafür, dass es in der Politik dann offensichtlich doch noch rücksichtsloser zugeht?
Also ich meine, ich habe ja in den anderthalb Jahren, die ich jetzt, guten anderthalb Jahren, die ich im Bundestag sitze, viele Menschen kennengelernt, die nichts anderes gelernt haben als Politik. Für die eigentlich das politische Leben und das politische Überleben die Existenzgrundlage ist. Und wenn die Politik nicht mehr da ist, dann fallen sie ins Nichts. Und da ist natürlich das Ringen um Position, das Ringen um den Erhalt des Sitzes, ist das Überlebenselixier. Also ich persönlich halte den großen Umfang von Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern für eine ganz gefährliche Sache in unserem parlamentarischen System. Ich habe mir schon für meine eigene Partei überlegt, ob man nicht sagen sollte, jeder, der kandidiert und jede, die kandidiert, müssen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung vorweisen.
Glauben Sie, dass das auch einer der Gründe für die oft als riesengroß beschriebene Distanz zwischen Wählern, also dem ganz normalen Leben und seinen Repräsentanten in der Politik ist?
Ja gut, ich meine, viele Politikerinnen und Politiker wissen ja tatsächlich nur aus PowerPoint-Präsentationen, was Wirtschaft und Technologie ist. Sie wissen aus ihren Kurzbesuchen in Handwerksbetrieben oder beim Mittelständler, dass es auch Maschinen gibt und Meister und Techniker. Aber sie haben das nie selber erlebt. So, und ich persönlich bin schon jemand. Ich glaube, man braucht persönliches Erlebnis, um daraus auch politische Konzepte entwickeln zu können.
Bernd Sucher gilt als der deutsche Theaterkritiker. Er feiert im Moment seinen 70. Geburtstag und er hat ein Buch herausgebracht über das Leben mit einer übermächtigen Mutter. Nicole Köster hat Bernd Sucher diese Woche im Leute-Studio gefragt, hat sich denn das Verhältnis zur Mutter im Nachhinein durchs Schreiben verändert?
Also ich habe sie, glaube ich, lieber gehabt als sie mich, weil sie wollte eigentlich immer nur meinen Erfolg, sie wollte Karriere. Nein, es hat sich nicht verändert. Ich hatte am Schluss so das Gefühl, vielleicht war ich zu streng in dem Buch. Und um das aufzuheben sozusagen, diese Strenge, also ich glaube, dass es richtig ist, was ich geschrieben habe, ist dieses Buch meiner Mutter gewidmet. Da steht nur meiner Mutter. Und das Erste, was also auf der ersten Seite ist meiner Mutter und auf Seite 3 ist ein jiddisches Lied. Das heißt, eine jiddische Mama ist das Beste auf der Welt und das Schlimmste ist, wenn sie stirbt. Und das war mir wichtig, dass praktisch diese Setzung meiner Mutter, dann dieses jiddische Gedicht. Und der erste Satz meines Buches ist, sie hat mich belogen.
Und da sind wir dann direkt in der Geschichte drin. Und ihre Mutter kam in Polen ins Konzentrationslager gemeinsam mit ihrer Mutter, die dann dort verstarb. Aber die Zahl 7 hat ihre Mutter gerettet. Inwiefern?
Ja, das habe ich dann gefunden in einem Brief. Ja, sie stiegen in Majdanek aus diesem Zug. Und dieser SS-Scherge zählte diese Frauen ab und erschoss jede 10. Und dann hat meine Mutter sich in den Graben geworfen und hat gesagt, er schießt mich. Und meine Großmutter hat sie dann hochgenommen. Sie war eben doch eine gläubige Jüdin und hat gesagt, du bestimmst nicht, wann du stirbst. Und dann wurde ihm weitergezählt und meine Mutter war dann Nummer 7.
Und Sie haben sich dann auch auf den Weg gemacht an die Orte, die Ihre Mutter erleiden musste. Was war das für eine Reise für Sie?
Die war schrecklich. Vor allem waren die Umstände so seltsam, weil August Everding inszenierte in Warschau den Ring des Nibelungen ich fuhr mit als Journalist und diese Reise nutzte ich dann, um nach Majdanek zu fahren und diese Frau zu besuchen, die meine Mutter gerettet hat, die mich dann empfing. Die konnte ganz wenig Deutsch, aber genug, dass wir reden konnten. Und die sagte dann mit Tränen in den Augen, du bist mein Sohn, denn ohne mich gäb's dich nicht. Und natürlich verbrachten wir diese paar Stunden, die wir da, es war keine Stunde, miteinander nur weinend. Und dann ging ich in dieses KZ und wusste gar nicht, wo ich meine Osterglocken lassen soll, weil da ist noch alles, das ist kein Museum. Diese deutschen Konzentrationslager sind alles so Museen.
Und die Gräber wurden auch anschließend erst gefunden.
Die wurden gefunden und die Skelette wurden exhumiert und daraus machte man einen riesen Berg von Asche. Also ich lief durch dieses KZ weinend und dann immer noch mit der Gedanke, ich bin ja jetzt hier in Warschau wegen Wagner, der irgendwie der schlimmste Antisemit war, den man sich vorstellen kann. Also das war wieder so eine Mischung, so eine Suchermischung. Dieser protestantische Vater, die jüdische Mutter. Ich fahre zu Wagner und besuche ein Konzentrationslager.
Das Leben von Hans-Olaf Henkel war immer von zwei Dingen geprägt, Wirtschaft und Politik. Er war Manager bei IBM, er war Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, da ist man ja gefühlt schon halber Politiker. 2014 ist er dann als AfD-Mann ins Europaparlament gewählt worden, aber schon ein Jahr später ist er aus der Partei ausgetreten, weil Frauke Petry Vorsitzende wurde und die Partei einen anderen Kurs einschlug. Nicole Köster hat mit Hans-Olaf Henkel am Freitag gesprochen, unter anderem über die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete, die manche als Heldin und manche als Kriminelle sehen.
Also mir fällt es schwer, das zu beurteilen. Also ich würde mal meinen, sie ist weder das eine noch das andere. Und dass Kritik an ihr aus beiden Seiten durchaus oder Lob berechtigt ist. Natürlich ist es richtig, als Segler weiß ich es, es ist ihre erste Pflicht als Kapitänin, irgendeinen oder eine Schiffbrüchige an Bord zu nehmen, das ist klar. Aber wir wissen eben auch, dass diese Schlauchboote außerhalb der Drei-Meilen-Zone von Libyen plötzlich losgelassen werden, freigelassen werden. Diejenigen, die an Bord waren als Schlepper, haben sich dann aus dem Staub gemacht und nun warten diese Schiffe auf die Retter. Und insofern ist die Kritik, dass sich diese Seenotretter auch zu Gehilfen von Schleppern machen, auch berechtigt. Ich glaube, wir müssen unbedingt verhindern, dass Menschen sich freiwillig in Seenot begeben, beziehungsweise irgendwie auf dem Wege nach Libyen in die Wüste begeben, wo sie unter Umständen verdursten. Das muss das Ziel sein, das zu verhindern.
Ja, schon vor einem Jahr verweigerte Italiens Innenminister einem Rettungsschiff die Einfahrt in den Hafen. Hätte es nicht, als das passierte, Regelungen geben müssen seitens Italien und der EU?
Ja, also das ist natürlich im Idealfall das Richtige. Nur die anderen Länder, ich nehme mal Deutschland aus, wir sind eines der wenigen, nehmen diese Flüchtlinge ja nicht auf. Nicht dieses berühmte Abkommen, was Frau Merkel damals durchgesetzt hat, 160.000 Flüchtlinge werden verteilt, ist ja von kaum einem Land in die Tat umgesetzt worden. Übrigens auch von Frankreich nicht.
Hätte Tunesien beispielsweise die Menschen aufnehmen können? Das wäre nicht so weit gewesen wie Lampedusa?
Ja, ich glaube, es ist, also wir müssen hier unterschiedliche Bereiche diskutieren. Natürlich die Bekämpfung der Fluchtursachen. Da sind wir dann bei Themen, wieso gibt es in diesen Ländern keine Demokratie, wieso gibt es keine Marktwirtschaft, die Reichtum bzw. Wohlstand schafft und Arbeitsplätze und so weiter. Das ist eigentlich das Hauptziel jeder deutschen bzw. europäischen Regierung, dass man diesen Menschen, diesen Ländern klar macht, ihr braucht Marktwirtschaft, ihr braucht Demokratie, ihr braucht die Anerkennung von Menschenrechten. Das ist das Erste. So, aber solange es das nicht funktioniert, können wir doch nicht in Kauf nehmen, dass die Menschen von sich aus ihr Leben in Gefahr bringen. Das heißt, eigentlich muss man sie davon abhalten, diese gefährlichen Reisen zu unternehmen. Und deshalb ist es, glaube ich, durchaus richtig, hier mal einen Warnschuss abzugeben und zu sagen, Leute, wir können euch nicht mehr aufnehmen. Wir wollen keine Flüchtlinge aus ökonomischen Gründen. Wir nehmen Flüchtlinge aus politischen Gründen auf. Und wenn wir das tun, dann habe ich auch nichts dagegen, Flugzeuge irgendwo hinzuschicken, um Flüchtlinge abzuholen, anstatt sie auf diesen langen Weg zu schicken und auf dem sie dann mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihr Leben verlieren.
Eins gehört. SWR 1.